Power Wrestling.
Freunde, heute ist Montag, der 11. Oktober 2021. Endlich wieder Rampage mit der AEW Rampage-Ausgabe vom vergangenen Freitag. Das war der 8.10. Philadelphia, Pennsylvania. Der Geburtsort von Extreme Championship Wrestling sollte in dieser Übertragung auch irgendwie noch eine Rolle spielen. Du erinnerst dich, als wäre es gestern gewesen oder vorhin, Markus Holzer, in der vorangegangenen Rampage-Ausgabe, und übrigens guten Tag, da war der Bryan Danielson angetreten und die andere große Verpflichtung, der CM Punk nämlich, der hat diese Woche Rampage eröffnet und der wollte es auch so machen wie Bryan Danielson, nämlich einfach mal catchen.
Ganz genau, wieder einmal, sag ich mal, Rampage scheint ja fast jetzt schon zur CM Punk Wrestling-Sendung zu werden. Ganz wichtig, bei seinem Match gegen Daniel Garcia hat CM Punk wieder die langen Hosen getragen, die auch beim Pay-Per-View getragen hat, also nicht die kurzen WWE-Shorts. Das vielleicht ja als wichtige Information vorab. Und in der letzten Rampage-Episode, ich hoffe, ihr erinnert euch noch dran, beziehungsweise in der endlich wieder Rampage-Episode, hast du ja auch gesagt, da gab es eine Promo von CM Punk, da hat er gesprochen, er findet sich langsam hier ein bei AEW, er freundet sich mit dem Lebensstil an. Gleichzeitig hast du uns ja verraten, es gab ein Interview von CM Punk, wo er gesagt hat, man soll noch ein bisschen ihm Zeit geben, um sich die Entwicklung anzuschauen. Ich muss ja sagen, dieses Match gegen Danny Garcia, das war sehr gut und auch deutlich besser, als ich persönlich das erwartet hatte. Das war wirklich, ich glaube vielleicht sogar alles in allem vielleicht das beste CM Punk Match seit seinem Comeback und hat mich tatsächlich auch nochmal positiv überrascht. Ich fand das super, tatsächlich.
In dem Interview ging es nicht nur darum, was jetzt sein Wrestling angeht, sondern auch, wie seine Charakterentwicklung dann so ausschaut. Weil er ist ja immer noch auf der Schmusetour, befindet er sich ja noch, ne? Aber das kostet ja auch so weiter aus und fragt ja auch nochmal nach, hat er bei Dynamite getan. Seid ihr mich noch nicht hier satt? Habt da immer noch Spaß daran? Also ich kann auch noch ein bisschen so weitermachen. Und diese Daniel Garcia-Story, das war ja auch so ein Nebenschauplatz im Aufbau zu seinem AEW-Debüt-Match gegen Darby Allin. Da hatten Daniel Garcia und die falschen Nasty Boys, die übrigens hier von CM Punk als falsche Nasty Boys bezeichnet wurden, Markus Holz, auch für dich die Gelegenheit, sich endlich mal bei mir zu entschuldigen, nachdem ich das hier vor Wochen sagte und von dir hier quasi, also fast so schlimm, wie wenn der Kollege mal wieder hier mich angeht. Also,
das Problem war, dass du den Unterschied zwischen Entrance Gear und Wrestling Gear auch nach sehr, sehr vielen Jahrzehnten im Wrestling noch nicht kennst. Ja,
du kennst wohl den Unterschied zwischen dumm und frech nicht hier.
Ja, in dem Fall habe ich einfach nur den Fakten basiert damals auch argumentiert und du hast einfach nur hier die falsche Bezeichnung gewählt. Aber ja, CM Punk hat auch hier das Entrance Outfit in Augenschein genommen, möchte ich fast sagen, von 2.0 und hier auch von den falschen Nasty Boys gesprochen, hat natürlich recht.
Damals wollte Daniel Garcia mit 2.0 ja schon dafür sorgen, dass das gar nichts wird aus dem Comeback von CM Punk, und die Schiene, die ist jetzt Daniel Garcia ja auch weitergefahren, und es gab zweimal das Mark Henry Interview vor dem Match, es gab also zwei Main Events in dieser Show, und hier hat er gemeint, die Reunion Tour von CM Punk, die wird jetzt an dieser Stelle zu Ende gehen, und das Match, was so rund 15 Minuten ging, da ging es ja erst so technisch zur Sache, ne? Da konnte der CM Punk nochmal zeigen, was er auch alles sich im MMA-Training angelernt hat. Und hinten raus wurde es dann mehr so das klassische Wrestling-Match mit einem hervorragenden Pal-Driver, den wir da gesehen haben, Markus Holzer. Ein schöner Pal-Driver. Da, also, ne, da kann man den Markus Holzer mit abholen, da brauchst du keine großen Dives zu geben. Und dann gab es die Anaconda Vice, sein Finisher, den kennen wir ja auch aus WWE-Tagen hier. Also da hat er im Gegensatz zu Bryan Danielson nicht auf andere Waffen hier gesetzt. Kein Entkommen für Daniel Garcia und der Sieg für CM Punk.
Ich warte ja auch noch, ich denke, es wird beim großen Pay-Per-View-Match soweit sein, ich warte noch auf den Moment, wo CM Punk die Pepsi Plunge auspackt, sein Independent Finisher, also ein Pedigree quasi vom Seil. Ich glaube, der kommt irgendwann auch nochmal zum Einsatz. Aber ja, ich sag's gerne nochmal, stimmst du mir hoffentlich auch zu, das war doch ein richtig gutes Match zwischen den beiden.
Es war ein wirklich gutes Match und bisher hat CM Punk in all seinen Matches nicht enttäuscht. Darby Allin, Powerhouse Hobbs und jetzt Daniel Garcia, steht für ihn 3-0. Und das war alles was. Muss man ja auch mal hier lobend anerkennen, und eine muntere Gegnerauswahl hier. Drei Neulinge. und mal gucken, wo die Reise hingehen wird. Also CM Punk, der wird jetzt noch ein Weilchen, könnte ich mir vorstellen, wenn wir jetzt mal spekulieren wollen, ins World Title Picture nicht vordringen. Könnte aber jemand sein, der vielleicht auch erstmal sich für den TNT-Title interessiert, oder? Jetzt auf absehbare Zeit.
Ja, absolut. Ja. Ich rechne auch früher oder später, also jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen, aber es wird der Moment meines Erachtens nach kommen, wo CM Punk nochmal zum Heel turnt, weil ich finde, er ist auch ein besserer Heel noch sogar als Babyface. Wie gesagt, jetzt also ist noch nicht die Rede davon, jetzt muss man das auskosten, aber ich glaube, irgendwann wird er Heel turnen und ich weiß nicht, vielleicht hat man ja sogar dann noch den aktuellen TNT Champion, den Sammy Guevara.
Ja, dann müsste aber noch, dass dann der Turn schon bald
ja,
kommen.
Ja, kann auch, also Markus kann auch ein Jahr Champion bleiben, ich weiß es nicht. Aber CM Punk als Heel irgendwann mal der Richtung TNT Championship geht, wäre eine super Sache. Aber man muss das ja nicht übers Knie brechen.
CM Punk, der als Babyface zum TNT Title geht, das ist auch eine super Sache. Das wird so sein. Und wenn er irgendwann mal um den World Title noch antritt, dann kann er auch den Turn machen, Markus. Also mal ganz vorsichtig hier. Mal gucken, ob überhaupt irgendjemand das annehmen würde, dass dieser nette Onkel hier das Eis ausgegeben hat.
Ja, noch nicht. Plötzlich,
ja, aber das wird so schnell nicht vergessen sein. Manche lutschen noch auf ihrem Eisriegel da rum, kann ich dir wohl sagen. Jetzt erklär mir aber mal, was Leo Rush für eine Aufgabe hat. Also, ja, er macht Börsengeschäfte, aber er ist auch so eine Art Agent und hat Dante Martin unter seine Fittiche genommen.
Ich hab derweil, ich will halt nicht vor schnell kritisieren, aber ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Charakter derweil, sag ich mal, weil ist so ein bisschen wie der kleine Matt Hardy, oder? Der neue Leo Rush.
Es gibt schon Parallelen, der Matt Hardy weiß man nicht genau. Ich glaube, der macht eher auf dem klassischen Carny-Weg sein Geld. Und der Leo Rush, der setzt das große Risiko in findigen Börsengeschäften. Aber ja, das hat schon irgendwie was. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt nur Manager ist. Vielleicht ist das ja auch nur ein Einstieg für Leo Rush und dann gibt's auch von ihm einen Turn. Ja, also da mache ich auch nochmal hier vorsichtig und ich möchte es auch noch nicht kritisieren, Markus. Da würden wir uns vielleicht auch in die Nesseln setzen und sagen, dann müssen in einiger Zeit, huch, da haben wir falsch gelegen. Aber so ein kleines Aber so ein kleines Fragezeichen darf man da schon mal hintersetzen hier.
Ja, Bedenken. Ich habe erstmal Bedenken, ob das so zünden wird, wie man sich erhofft. Aber ich schaue mir das natürlich an.
Geschichte ist, dass der Matt Sydal ist ja aktuell der Partner von Dante Martin. Der war noch nicht so ganz überzeugt. Der Dante ist jetzt wohl der Schützling von Leo. Und der Matt Sydal hat aber hier von Leo Rush dann, und das wurde dann in der Show bestätigt, Match vermittelt bekommen gegen CM Punk, was der Matt Sydal auch gerne machen möchte. Und das fand der Matt Sydal schon wiederum gut. Lässt sich da also, das deute ich mal daraus, jetzt auch um den Finger wickeln von Leo Rush hier.
Ja. Ja. Mehr brauche ich auch nicht dazu sagen. Bekommt halt jetzt ein schönes Match gegen CM Punk.
Ja, das wollte er, das kriegt er. Leo Rush hat wohl einen kurzen Draht zu Tony Khan. Und das ist für die nächste Woche Rampage angesetzt. CM Punk gegen Matt Sydal. Ausnahmsweise gab es hier 4, nicht 3 Matches in der Show, wobei eines war sehr kurz. Wo man sagen kann, das war sehr, sehr kurz und das andere war auch sehr kurz für ein Tag Team Championship Match. Wir haben zumindest nur 5-6 Minuten davon gesehen. Die Lucha Brothers haben einen Sieg verbuchen können gegen The Acclaimed und das war ein actiongeladenes, manche würden sagen, ein flottes Tag Team Match.
Ja, ich finde ja, dass man die Lucha Brothers, auch dem großen Kader geschuldet, jetzt seit dem Titelgewinn noch nicht sonderlich stark wieder gefeatured hat und da konnten jetzt einfach mal eine schöne Titelverteidigung feiern. War ein kurzes, aber flottes und gutes Match und mehr habe ich da auch gar nicht dazu zu sagen. Aber das muss auch einfach so sein, dass die einfach mal hier als Champions wieder auftreten und hier einen klaren Sieg feiern, in dem Fall eben die Acclaimed.
War eine Show der Piledriver, CM Punk, der extrem gelobt für den klassischen Piledriver und hier zum Finish gab es so eine Kombination von beiden, von Penta und Phoenix. Dann konnte Penta Anthony Bones, das ist der nicht rappt bei The Acclaimed, konnte er den pinnen hier. Und ja, es war in der Tat mal wieder ein bisschen von den Lucha Brothers zu zeigen. Da konnte man das hier schön einbringen und nächste Woche werden ja dann bei Dynamite, die Lucha Brothers auch noch ein besonderes Match haben. Dann geht es um die anderen Titel, die sie halten. Können wir aber gleich aufzählen in unserer tollen Vorschau-Rubrik, die alle Hörenden so gern mögen. Und wir haben erfahren, Markus, es wird bald einen TBS-Damentitel geben. Und da steigt jetzt hier so ein bisschen die Competition in der Damendivision. Und eine Anwärterin dürfte ja Jade Cargill sein, die, wie auch in CM Punk, ungeschlagen ist. Und die ketzt ja schon länger hier bei AEW. Seit Anfang des Jahres sehen wir sie. Und sie konnte auch Sky Blue besiegen in einem, das muss man hier schon sagen, Squash-Match.
Absolut. Also das war eine ganz, ganz, ganz klare Sache. Jade Cargill natürlich auch eine der absoluten Top-Favoritinnen auf diesen Turniersieg um die neue TBS Championship. Und hier hat sie einfach in wenigen Sekunden eigentlich Sky Blue bezwungen. Das ist aber auch in dem Fall völlig in Ordnung. Also Sky Blue ist jetzt niemand, den man hier im Roster...
Vorsicht. Ich glaub,
steht sie unter Vertrag?
Vorsicht, ich glaube nicht. Aber trotzdem Vorsicht, okay. Markus Holz. Da haben sie ja mein Herz geschlossen, was du sagst. Aber vollende bitte deinen Satz.
Ja, aber aktuell spielt sie einfach keine große Rolle bei AEW. Und da ist es also auch völlig in Ordnung, dass man sie jetzt hier quasi an Jade Cargill verfüttert, sag ich mal. Um einfach hier Jade Cargill als absolute... Dominanz-Wrestlerin darzustellen. Jetzt hätte ich fast Dominatrix gesagt.
Oh, Jaded heißt ihr Finisher, das ist der Glam Slam. Wer nicht mehr weiß, wer Sky Blue überhaupt war, das ist die junge Dame, die am Chicago-Wochenende als der Pay-Per-View war, da gab es auch die TV-Sendung zuvor aus Chicago, auffiel in einem Dark-Match, also Dark im Sinne von Dark, die Fernsehshow. Und dann hat sie noch kurzfristig, kommt da aus der Gegend, hat ein nettes Match gezeigt und kam vor allen Dingen als Lokalmatadorin auch sehr gut an. Hat dann eben noch ein Plätzchen erhalten in der Casino Battle Royale, die wir hatten. War dann auch nur kurz drin. Aber sie ist auch erst so 19, 20 Jahre alt und hat einen guten Look und viel Potenzial. Und da hatte Tony Khan natürlich ein Auge drauf. Und ja, zum jetzigen Zeitpunkt ihrer Karriere macht es da auch, ist es keine Schande, noch herhalten zu müssen, um gegen Jade Cargill zu verlieren. Aber dennoch möchte ich hier unsere Sky Blue, also Sky mit E, deshalb heißt sie Sky Blue, Markus Holzer. Da möchte ich hier schon noch ein paar wohlwollende Sätze mit auf den Weg geben.
Catcht übrigens in Chucks, was ja sehr ungewöhnlich ist.
Markus, deine Vollliebe für die Outfits, die dieses Jahr hier mehr und mehr zum Tragen kommt bei Catcherinnen und Catchern, das fällt mir schon auf.
Ja, da muss man aufpassen. Übrigens, Sky ist als Sky ausgesprochen. Und das war, jetzt kommt der Nitro-Girl-Name von Stacy Keibler. Wusstest du das noch?
Natürlich, Markus Holz. Aber ich muss mal kurz nachfragen. Worin hat sie gecatcht? Was ist das Outfit?
In Chucks. Nein, das sind doch die Schuhe hier.
Ich habe Chucks. Chucks, ja. Richtig.
Ja.
Das ist ja eigentlich, sagen wir mal, ne, nicht das...
Da siehst du, da wollte ich doch drauf hinweisen. Das ist ja ungewöhnlich. Und du kommst ja gleich mit deiner Kritik.
Ja, Moment mal, Markus. Entschuldigung, ich dachte, das Höschen hieß so.
Nein.
Das war schon ein bisschen creepy von dir wieder.
Ich hatte das also, nein, ich bin ja nicht hier der Harry Weber.
Die Chuck Taylor-Schuhe, Markus Holzer.
Ganz genau.
Das mag ja vielleicht so sein, dass sie einfach noch nicht genügend Geld beisammen hat, sich richtige Wrestling-Boots zu kaufen. Ja. Wenn das so ist, dann wollen wir mal den Tony Khan hier auch mal kurz kritisieren dürfen.
Nein. Hätte nicht dann der CM Punk lieber ihr seine roten Schuhe schenken sollen? Waren dann wenigstens Sportschuhe.
Ja, aber die Chucks, die kann man doch beim Skateboardfahren nutzen. Das sind doch auch im weitesten Sinne Sportschuhe. Aber nicht richtig bequem. Das ist nicht gut fürs Catchen. Da kann man, glaube ich, relativ rasch, also nicht nur glaube ich, sondern weiß ich, relativ rasch auch drin umknicken. Die Air Jordans würden da schon mehr Halt geben an den Seiten. Auch nicht viel,
AJ Lee hatte doch auch immer so Chuck-ähnliche Ringstiefel.
Ja, ich glaube, die waren schon
ein
bisschen...
Da sind wir wieder bei CM Punk.
Ein bisschen ausgepolsterter. Naja, wir halten ein Auge drauf, in welchen Schuhen Sky Blue ihre Karriere weiter angeht. Natürlich, das ist der Podcast, der sich auch um die Dinge dreht, die auf den ersten Blick eben anderen nicht auffallen. Hier aber Markus Holzer, der schaut ganz genau hin bei den Damen. Es gab ein Main Event. Der FTW-Champion Ricky Starks gegen Brian Cage... in einem Philly Street Fight. Denn wir waren in Philadelphia und da wollte man ein bisschen Hardcore-Action bringen. Das war so in den ersten zwei Dritteln so lala, fand ich. Die Leute waren noch ein bisschen müde. Da wurde halt mal eine Blechtonne eingesetzt und ein Stuhl und nahm dann ein bisschen an Fahrt auf mit Hook und Powerhouse Hobbs, die eingriffen erst nicht zufriedenstellend für Team Taz. Aber dann gab es irgendwann von Hook, dem Sohn von Taz, den Tiefschlag zwischen die Beine von Brian Cage. Das läutete dann das Ende ein.
Wie heißt der Finisher von Ricky Starks nochmal?
Ja, Markus, da du ja Podcast-Profi bist, habe ich jetzt extra hier die Überleitung für dich geschaffen, um uns das mitzuteilen.
Rochambeau?
Rochambeau heißt diese Aktion, ganz genau.
Es ist halt wirklich so gewesen, dass man mit Brian Cage seit dem Turn ja eigentlich wirklich nichts mehr gemacht hat. Gab es ja auch Kritik von seiner Ehefrau. Ich möchte ja nicht zu kritisch sein, weil es gibt einen großen Kader, es gibt viele Monster. Aber Monster, das Murderhawk-Monster, spielt ja auch derzeit gerade keine große Rolle. Ist halt einfach so, dass dann der Fokus auf anderen Leuten liegt. Und ich finde halt einfach dieses Programm.
Lance Archer hat zumindest ja nochmal bis Queens, bis zum Grand Slam eine Story gehabt. Aber ja, diese Team Taz gegen Brian Cage-Geschichte hat jetzt ein Weilchen gedauert, bis die fortgesetzt, beziehungsweise könnte man meinen, jetzt hier auch abgeschlossen wurde.
Genau, es ist ein bisschen abgekühlt, das Programm, und dann jetzt hier quasi das vermeintlich große Payoff-Match aus dem Nichts. Und ich glaube, auch einfach nach so einem langen Wrestling-Abend wie hier in Philly, wo die Fans ja wirklich super drauf waren eigentlich, dass dann einfach auch ein bisschen die Luft draußen war. Ich fand das Match in Ordnung, es war nicht überragend. Ich mag eigentlich den Brian Cage recht gerne, ich finde es ein cooler Typ, aber mir hat er auch als Heel deutlich besser gefallen.
Jetzt wirkt er da tatsächlich so ein wenig verloren hier, und den Titel wollte man natürlich in der Taz-Fraktion belassen, denke aber mal, weiß ich genau, natürlich ist das jetzt auch ein Finish gewesen mit dem Tiefschlag, wo man das wieder aufgreifen könnte. Keine Ahnung, aber das Cody Malakai Black Match jetzt als Beispiel genommen, war ja jetzt auch kein ganz klares Finish, und trotzdem jetzt hier die Ansage, als würde Malakai Black neue Aufgaben angehen. Das wurde ja auch schon in Dynamite jetzt angedeutet. Wie dem auch sei, ich sag mal so viel, wenn man das jetzt ruhen lassen möchte, ja, mit Brian Cage und Team Taz, dann bin ich damit per Du, bin aber auch gleichzeitig interessiert daran, was er mit dem Brian Cage macht. Also so ein bisschen die Kritik von seiner Frau, na, der wird unter Wert verkauft, weiß auch nicht so genau. Also er ist jetzt auch gerade niemand, also je nachdem, wie der Kader besetzt wäre, klar, könnte man ihn auch weiter oben einsortieren. Aber mit dem, was man schon hatte und wer da jetzt noch dazugekommen ist, ist das halt nicht so einfach, auf den Topspots eingesetzt zu werden. Da gehört er meines Erachtens auch derzeit nicht hin.
Ich weiß nicht. Ich könnte mir ihn sehr gut bei Impact Wrestling vorstellen, ganz oben. Aber jetzt derzeit einen Platz für ihn zu finden.
Könnte mir viel Promotions weiter oben vorzustellen, aber.
Ja, absolut. Aber es ist halt schwierig derzeit bei diesem vollgepackten Kader, der halt wirklich riesengroß ist. Und Lance Archer, wie gesagt, der gehört für mich auch nochmal deutlich mehr gefeatured eigentlich von seinem Potenzial her, aber ja, man wird sich da auch was überlegen. Prinzipiell finde ich es natürlich auch gut, dass wir nicht immer die gleichen Leute an den gleichen Stellen in den Shows sehen wie an anderer Stelle, sage ich mal, wo immer die gleichen Matchpaarungen sind. Aber ich kann auch verstehen, dass ein Brian Cage, der zeitweise eine sehr große Rolle gespielt hat bei Dynamite, dass der durchaus ein bisschen frustriert ist, dass er jetzt ein bisschen in den Hintergrund gedrängt ist. Weil jeder Wrestler möchte natürlich, wenn es nicht gerade der Kevin Nash ist oder so, der halt seinen Scheck kassiert, was ich auch völlig legitim halte, aber so ein Wrestler Brian Cage, der möchte natürlich hier auch gefeatured werden. Also ich kann den Frust verstehen, aber das liegt in dem Fall, glaube ich, einfach in der Natur der Sache.
Und ganz ehrlich, als Außenstehende, Markus, diesen Beef wollen wir doch auch, dass sich die Leute so ein bisschen aufregen können und dass das auch hier die Competition, die wahre Competition anstachelt in diesem Kader. Und ich meine mal zu prognostizieren für das kommende Jahr, das wird nicht weniger werden, weil der Kader wird ja auch nicht kleiner auf absehbare Zeit. Eher, dass Tony Khan sich noch hier und da ein paar Leute dazu holt. Bobby Fish zum Beispiel, jüngstes Beispiel. Den Bray Wyatt, den Markus Holz unterjubeln will, der nach eigener Aussage aber mit gar keiner Promotion derzeit fortgeschrittene Gespräche führt. Und ich hoffe, Tony Khan.
Den Kevin Owens?
Den Kevin Owens, ganz genau, den würde ich da schon eher verorten, und der würde auch relativ deutlich vor Brian Cage einsortiert werden. Also ja, mal sehen, was auch diesen Aspekt uns 2022 noch bringen wird. Das wird nicht immer alles eitel Sonnenschein bleiben, aber warum auch nicht, Markus Holzer? Die sollen sich ruhig mal so ein bisschen hier giftig angehen, und das fördert ja auch die Leistungen dann in den Matches, weil jeder auffallen
wird. Ja, bei uns ist es ja anders. Der Kollege, der ist froh, wenn er hier endlich wieder Raw nicht gefeatured wird und einfach mal auf Urlaub gehen kann, alle zwei Wochen.
Nach dieser Dynamite-Ausgabe, die hier vorbei war, Entschuldigung, Rampage sind wir natürlich, da gab es hier bei, ich sag's gerne nochmal, Rampage noch ein kleines Segment, wo der Tony Khan in den Ring kam und den Philadelphia-Fans hier so ein paar Alteingesessene präsentierte, nämlich diejenigen, die schon für die alte ECW angetreten sind, die auch jetzt hier für Tony Khan arbeiten. Also Chris Jericho, Dean Malenko, Taz und auch Jerry Lynn, der ja Agent ist hier hinter den Kulissen. Das sind jetzt nicht, sagen wir mal, die Sandmans dieser Welt, die man zuerst mit der ECW-Brand in Verbindung bringt, aber an Taz ja sowieso. Und das sind zum Glück auch diejenigen, die noch leben, muss man auch mal sagen. Und die eben auch, naja, etwas anständigeren Eindruck generell immer gemacht haben. Also wenn wir Balls Mahoney oder Axel Rotten auf der Gegenseite da haben. Wem dem auch sei, alle haben noch ein paar Worte gesprochen, naja, manche mehr, manche weniger. Und das war halt hier noch ein kleines Segment für ECW-Freunde vor Ort. Haben dann noch ein kleines Beizuckerl bekommen, um die Leute dann auch freudig nach Hause zu schicken.
Der Sandman ist ja einer der intelligentesten Menschen, mit dem Wolfgang jemals gesprochen hat. Das möchte ich nur, also habe ich damals gelesen, aber gut, wir lieben ja den Sandman alle.
Nicht, dass der Sandman den Wolfgang worked.
CM Punk war auch dabei. Der ist dann quasi auch rausgekommen, hat gesagt, hey Leute, ich war ja auch mal hier ECW Champion, warum werde ich jetzt hier nicht nochmal gesondert aufgerufen? War natürlich so ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu verstehen, weil er war ja damals bei WWE ECW Champion und da habe ich mich noch ein Interview erinnert, das wir beide mit ihm damals geführt haben, wo er nicht so gut drauf war übrigens. Das war das eine Interview, wo er nicht so gut drauf war. Und da habe ich ihn ja gefragt, ob er sich in der Riege mit den klassischen ECW Champions wie Shane Douglas und Co. sieht. Und da hat er mir gesagt, ja, er sieht sich in dieser Reihe und der Paul Heyman hat ihm das auch versichert, dass er sich als echter ECW Champion fühlen darf.
Ja, was soll er denn da sagen in dem Interview? Schön, dass du dich noch an Interviews von vor 15 Jahren erinnern kannst. Ich bin ja froh,
klar,
dass ich noch weiß, was gestern los war. Aber gut. Ja, also das war nicht nur mit dem Augenzwinkern, natürlich, als CM Punk ja plötzlich zum Ring stolziert ist, sondern mit einem sehr, also er hat mit beiden Augen gezwinkert hier und ist dann ja auch wieder aus dem Ring verschwunden, um uns mitzuteilen, dass er auch ECW-Champion war. Im Gegensatz zu Jericho und zu Malenko übrigens.
Ja.
Und Taz weiß aber ich gar nicht. War der ECW-Champion? Ja, müsste eigentlich, ne?
Wer? Der Taz? Ja, ja klar. Ja. Lustig wäre gewesen, wenn man trotzdem den Sandman noch einfach hier gebracht hätte.
Ach ja? Ja, der konnte wohl an dem Tag gerade nicht. Wann war denn der Taz ECW-Champion? Das muss doch schon lange her sein. 1999. In der Schlussphase war der das erst, ne? Deshalb war ich mir nicht ganz sicher, wie das noch war.
Er war auf dem Cover, glaube ich, des allerersten ECW-Magazins in Amerika.
Und ich wusste auch, dass in der Schlussphase dieser Promotion Jerry Lynn den Titel nochmal gewonnen hatte. Deshalb habe ich den direkt hier ausgeklammert. Aber wie dem auch sei, wollen wir nicht zu sehr über die Jahrtausendwende sprechen, sondern uns begeben ins Jahr 2021 wieder, wo wir sind. Denn da wird es weitergehen. Am Mittwoch kein Dynamite. Deshalb erst wieder am Freitag gibt es Rampage und das wird ein Live-Rampage sein mit CM Punk, Matt Sydal, The Bunny gegen Ruby Soho und der Inner Circle. Jericho, Hager, Guevara gegen die Man of the Year und Junior Dos Santos am Ring. Und natürlich auch mehr Auswahl, könnte ich mir vorstellen, der American Top Team. Jorge Masvidal ist ja schon angekündigt. Das war derjenige, der mit seinem Knee-Strike da den Chris Jericho umgehauen hat in Queens. Da wird es nochmal heiß hergehen bei Rampage. Und es ist jetzt noch ein bisschen heißer gelaufen hier. Mittlerweile wissen wir, dass dieses Rampage ab 22 Uhr zumindest 30 Minuten Head-to-Head gehen wird mit einer verlängerten Smackdown-Ausgabe. Und da hat der Tony ja auch schon getwittert, Markus. Das ist hier Friday Night Wars.
Also der Vince, er kann es nicht lassen. Kannst du dich erinnern, wie Leute gesagt haben, ja, NXT waren doch zuerst am Dienstag. Eigentlich hat ja hier AEW den Krieg auch gestartet.
Und ich schwöre dir, Markus Sorz, ich habe irgendwo einen Tweet gelesen, dass jetzt jemand sagt, aber SmackDown war doch zuerst am Freitag.
Ist halt dieser alte
Witz. Also man darf auch bei Twitter nicht mehr in Kommentarleisten gucken. Da sammeln sich ja Leute mit Meinungen, da möchte man nur noch das Handy gegen die Wand werfen. Deshalb, Twitter gerne als Informationsdienst nutzen, aber gucken, wen man da abonniert, sonst ist man auch auf dem Holzweg. Und dann vielleicht eben Kommentare auslassen. Aber ja, der Vince tatsächlich, also das ist ja kein Zufall hier, dass man 2,5 Stunden geht. Also nochmal zur Erklärung. SmackDown läuft nicht auf Fox am Freitag, sondern auf FS1. Und das ist noch ein kleinerer Sender als TNT, mit die weniger Haushalte erreichen. Und trotz allem will der Vince, und das ist auch sein gutes Recht, in der Zielgruppe mit seinem SmackDown nicht weniger Zuschauer erreichen als Rampage. Obwohl das theoretisch auch gar nicht Head-to-Head laufen würde, weil Rampage läuft ja erst hinterher. Aber man stelle sich vor, SmackDown, diese große WWE-Marke auf dem kleineren Sender, zu Primetime 2 Stunden erreicht weniger Zuschauer als Rampage ab 22 Uhr im einstündigen Format. Was durchaus passieren könnte, wenn man nicht Folgendes getan hätte, nämlich SmackDown A zu verlängern, aber B vor allen Dingen auch noch aufzuladen mit Becky gegen Sascha als großen Main Event und einem Auftritt von Brock Lesnar. Da feuert man einiges ab. Und man kann noch argumentieren, ja, das ist ja das letzte für SmackDown vor Crown Jewel, da bringt man den Brock Lesnar nochmal. Ist alles legitim. Aber dennoch, Markus, und jetzt darfst du, das sieht natürlich alles danach aus, als wolle der Vince sicherstellen, dass da nicht dann jemand hinterher sagen kann, guck mal hier, Rampage hatte bei 18 bis 49 mehr Zuschauer als SmackDown.
Ja, ist auch völlig legitim. Ich mag das an sich, dass wir einen Wettbewerb, ich sage jetzt bewusst nicht Krieg, aber einen Quotenwettbewerb zwischen den Promotions wieder haben, wie wir das damals in den 90er Jahren erlebt haben. Das ist eine schöne Sache. Ich habe halt dann wirklich ein Problem, wenn man dann bei diesen Conference Calls und so immer so tut, ja, AEW ist ja nicht unsere Konkurrenz. Unsere Konkurrenz, das ist Disney und das ist Hollywood und was weiß ich was. Also,
und der Schlaf der Menschen.
Dann soll man doch wenigstens dazu stehen, dass man hier in einen Mitbewerber hat, natürlich, den man halt durchaus als Konkurrenz erachtet. Also niemand, wirklich niemand, der auch jetzt, wenn man dir die letzten Raws auch ansieht, die man da gebracht hat, also niemand auf dieser Welt kann mir erklären, dass man hier bei AEW jetzt nicht Konkurrenz sieht und dass man hier auch diesen Kampf, sag ich mal, auf eigene Art und Weise angenommen hat und unbedingt auch gewinnen möchte. Also das kann er da, weiß ich nicht, dem kann man Schneemann draußen erzählen.
Es dauert noch ein Weilchen, bis der da steht, Markus Holzer, dem man das erzählen kann, aber ja. Und es ist natürlich auch legitim deshalb, bei SmackDown da zulegen zu wollen, weil ansonsten könnte es ja die Schlagzeilen geben. Und die möchte man ja nicht haben, dass Rampage auch in der Mainstream-Presse, dass es irgendwem auffällt, dass die da plötzlich in der Zielgruppe besser gelaufen sind als SmackDown. Also macht schon Sinn für Vince.
Was mir halt auffällt, und dir bestimmt auch, dass der Tony das zwar getweetet hat und auch seinen Spaß dabei hat, das merkt man ja, aber Rampage hat man ja jetzt nicht so aufgeladen, meiner Meinung nach. Also, weiß nicht, wenn man um jeden Preis der Welt gewinnen möchte, hätte man auch, so wie man das ja bei WWE mit den Titel gewinnen und so gehotshottet hat, weiß ich nicht, da hätte man doch CM Punk gegen Daniel Bryan gebracht oder so. Mit einem Screw-Finish.
Ja, man hat für diese Show zumindest mal das, also man hat CM Punk und auch dieses American Top Team, diese Storyline jetzt hier drin münden lassen. Aber das muss man auch deshalb machen, weil man für Freitag ja auch Tickets verkaufen will und gerade versucht zu tun. Und da ist es natürlich auch nicht, dass man jetzt schlechtere Rampages gehabt hätte, aber da muss man schon hier die ein oder andere Sonderattraktion bringen, weil warum sollte man sonst schon zu Rampage kommen, wenn man eben am nächsten Tag sich auch Dynamite ansehen kann und wenn man dann überlegt, was gucke ich mir an.
Aber es ist jetzt keine Show, wo man so Hotshot-Booking betreibt, um SmackDown zu kontern, meines Erachtens nach.
Absolut nicht. Und dann gibt es ja das Dynamite am Samstagabend in den USA und dafür hat man angekündigt Bryan Danielson gegen Bobby Fish, der jetzt auch All Elite ist. Dann gibt es ein Match um die AAA Tag Team Championship mit den Lucha Brothers gegen ein maskiertes Tag-Team, das uns der Andrade präsentiert. Mal sehen, wer das sein wird, ein maskiertes Team. Ja. Rouge vielleicht oder dieser Mexikaner, der mal bei Raw war. Der Orient Express?
Ja.
Der ist doch nicht aus Mexiko.
Ja, maskiertes, die können trotzdem befreundet sein.
Okay, da hast du natürlich recht. Nee, hier, dieser mexikanische Wrestler, der mal bei Monday Night Raw war, wo dann einige meinten, das wäre der Otis gewesen. Der könnte ja vielleicht verpflichtet worden sein. Und Malakai Black gegen Dante Martin war ja auch schon jetzt aufgebaut worden beim letzten Dynamite mit dieser In-Ring-Promo von Malakai Black. Und da Dann gibt es die Rückkehr des World Title Eliminator Turniers. Ich weiß nicht, ob die Matches schon losgehen, aber die Teilnehmer werden bei Dynamite verkündet. Und das Finale findet dann statt am 13. November bei Full Gear. So, und das sieht ja dann mehr und mehr danach aus, als würde der Hangman gegen Omega antreten bei Full Gear Main Event um den AEW Title. Und gleichzeitig wüssten wir dann auch bei Full Gear, wer der nächste Herausforderer wird, nämlich derjenige, der das World Title Eliminator Turnier gewinnt. Und je nachdem, ob man da Bryan Danielson für aufstellt oder nicht, würde das ja wahrscheinlich gewinnen, könnte ich mir vorstellen. Muss aber nicht sein, dass er da reinkommt. Bitte?
Fix und fest versprochen, dass der Hangman auch World Champion wird bei Full Gear.
Ja, habe ich gemacht, Markus Holzer. Weil alles andere wäre eine miserable Booking-Entscheidung und das wird nicht passieren, weil der Tony Khan im Gegensatz zu dir den Finger am Puls hat. So, und das war Rampage und Markus Holzer. Damit sind wir wieder up to date hier und jetzt kannst du erstmal ein paar Tage AEW-Pause machen und dann kommt's back to back hier am Freitag und Samstag.
Ja.
Ja.
Schön. Aber ja, es ist tatsächlich, es ist schön. Ich schaue mir das gerne an. Ich schaue mir Dynamite sehr gerne an. Ich schaue mir Rampage nach wie vor sehr gerne an. Und ja, AEW nach wie vor on fire. Und ja, du wirst dir auch Raw heute Nacht anschauen, habe ich vernommen. Ich muss es mir nicht anschauen, habe ich auch vernommen. Und deswegen bin ich auch guter Dinge, dass das ein ganz, ganz toller Podcast wird. Mhm.
Und ich muss auch sagen, habe weiter ein Auge auf NXT 2.0. Dazu werde ich auch bei Gelegenheit nochmal sprechen. Und ich werde es mindestens bis Ende des Monats weiterschauen, denn es kommt ja das Match der Matches am 26.10. Braun Breaker fordert Tommaso Ciampa. Und da hoffe ich inständig. Da würde ich nicht so drauf wetten wie beim Hangman, aber hoffe ich inständig, dass der Braun Breaker direkt NXT Champion wird. Und die Leute dann gegen ihn turnen, wie eins gegen Goldberg. Das gönne ich ihm nicht, bin ja Braun Breaker-Fan. Aber es mag alles passieren. Wobei die 300
die Leute, die da sitzen,
ja, die sich da noch hin verirren, die werden auch nicht gegen ihn turnen, das stimmt schon.
Nein. Also, keine Frage. Also, wer sich zu NXT 2.0 setzt, weiß nicht, der hat vielleicht ein Backerl Wein in der Hand und dem ist das alles wurscht.
Nee, da sind schon richtige Catch-Fans hier, das kann man denen ansehen. Aber da sind mehr und mehr dieser hell erleuchteten Blechstühle leer auch. In der NXT 2.0 Arena. Soll nicht unsere Sorge sein an dieser Stelle, denn hier ging es um Rampage, was von uns auch wieder eine positive Kritik erhalten hat. Und damit können wir heute einfach nur noch mit den drei magischen Worten verbleiben, Markus, oder? Ist für dich in Ordnung?
Absolut. Ja? Die darfst du gerne zum Abschied hier aus Philadelphia noch sprechen.
Ich bin hier in Philadelphia, ich bin hier in Köln.
Und ja, aber diese Sendung war in Philadelphia und wir wissen ja alle, im Power Wrestling hast du damals ja auch mit den ECW-Berichten angefangen. Für dich war das ja auch ein bisschen so ein Homecoming.
Gleich Schluss hier auch, wenn wir jetzt aufhören. Das mit den drei magischen, diese lauten Voice, erdenklich. What? Hey, lieber Hörer, danke, dass du dir die heutige Folge angehört hast. Hast du Lust, all unsere Podcasts zu hören? Und mit all meine ich alle, das sind jeden Monat rund 20 bis 25 neue Folgen und bereits über 1500 Folgen im Archiv. Dann besuch uns jetzt auf patreon.com/powerwrestling und mach dort die Anmeldung. Den Link zur Patreon-Seite findest du auch in der Beschreibung dieser Ausgabe. Als Hörer auf Patreon gibt es jede Menge Vorteile. Alle Podcast-Folgen gibt es direkt nach Aufnahme mit News, Meinungen, Reviews zu Raw, SmackDown und den AEW-Shows. Dazu natürlich die ausführlichen Pay-Per-View-Reviews, Hörerinteraktion in den Question Marks, Wrestling History und noch mehr. Jetzt neu die Anmeldung auf Patreon geht ab sofort neben PayPal und Kreditkarte auch per Lastschrift. Das heißt, wenn du zum Beispiel keine Kreditkarte oder ein PayPal-Konto hast, dann kannst du auch direkt ganz üblich, wie es in Deutschland so geht, über dein Bankkonto bezahlen. Falls dir unser Angebot nicht auf Dauer zusagen sollte oder du nur mal reinschnuppern möchtest, natürlich kannst du deine Mitgliedschaft auch jederzeit wieder beenden. Du gehst also kein undurchsichtiges Abo ein. Falls du aber Lust hast, direkt auch oder in Zukunft die Jahresmitgliedschaft abzuschließen, dann sparst du sogar 10% auf den Gesamtpreis, hast also mehr als einen Monat im Jahr gratis. Und du kriegst nach Anmeldung auf Patreon einen eigenen RSS-Link, mit dem du die Podcast regulär wie jeden anderen Podcast auch über deine Podcast-App hören kannst. Oder alternativ, auch sehr bequem, einfach über die Patreon-App oder die Website, falls du Podcast auch am Computer hörst. Und jetzt das Allerbeste, alle Patreon-Unterstützer machen überhaupt erst möglich, dass wir so viele Podcasts Woche für Woche veröffentlichen können. Wir danken für deinen Support, entweder in Zukunft, hoffentlich bei patreon.com/powerwrestling oder aber auch sehr gerne weiterhin natürlich hier im freien Podcast-Feed. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, alles erdenklich Gute!